Worte sind nicht bloß Schall und Rauch, sondern sie haben eine Wirkung, großen Einfluss auf sie. Sie verändern das Leben. Das ist uns in diesen Szenen ja eben sehr deutlich geworden. Und wohlgemerkt, diese Szenen waren nicht aus irgendeinem Film, sondern sie waren ja mitten aus unserer Alltagswirklichkeit gegriffen. Unsere Worte lösen unheimlich viel aus. Unsere Worte bewirken unheimlich viel. Und darauf soll uns dieser Gottesdienst aufmerksam machen. Er soll uns sensibler dafür machen, was unsere Worte auslösen können, was sie bewirken können, damit wir sorgsamer damit umgehen. Auch Gott, unser Schöpfer und unser exzellenter Kenner, weiß, was Worte bewirken. Und von daher hat er sich bestimmt was dabei gedacht, als er uns erschaffen hat. Mit zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöchern und nur einem Mund. Aber Spaß beiseite. Die Bibel kennt unsere Lebenswirklichkeit so genau. Und sie weiß auch darum, was unsere Worte bewirken können. Und für mich ist es immer wieder etwas Faszinierendes, wenn ich die Bibel aufschlage, wie realistisch sie ist, wie genau sie uns Menschen kennt, unsere Seele bis in ihre Winkel und Schliche hinein. Und so ist es toll, was Gottes Wort gerade auch zu diesem Thema sagt. Da heißt es in den Sprüchen, Sprüche 12, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Oder die bekannten Worte aus dem Jakobusbrief, Kapitel 3. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, wie ein kleines Feuer, welches einen Wald anzünden kann. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren kann der Mensch zähmen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Harte Worte, aber realistische. Aber die Bibel weiß auch genauso davon, wie Worte auch eine ungeheuer wohltuende, gute Wirkung haben können. Wieder aus den Sprüchen. Freundliche Worte sind Honigseim, trösten die Seele und sind Arznei für das Gebein. Oder ein anderer Vers, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Oder die Zunge der Weisen bringt Heilung. Worte, die das Leben verändern. Bei einem Vers ist mir was aufgefallen, in Kolosser 3, Vers 17, da heißt es, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das alles tut im Namen des Herrn Jesus. Da bin ich drüber gestolpert, über den Anfang. Alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken. Das heißt, auch mit Worten tun wir etwas, handeln wir, nicht nur mit Werken, sondern auch mit Worten wirken wir, handeln wir. Das unterstreicht noch einmal, welche Wirkung Worte haben. Und ganz bewusst geht es darum, wenn wir auch mit unseren Worten im Namen Jesu handeln, tun sollen, dass wir ganz bewusst an diesem Werkzeug unserer Zunge, unserer Worte unter der Leitung des Heiligen Geistes arbeiten lassen und unter der Anleitung von Gottes Wort. Dass es nicht bei dem bleibt, was der Jakobus schreibt. Es ist nicht zu bändigen, vom Menschen nicht, aber von Gottes Geist. Und wenn wir Gottes Geist Raum geben durch sein Wort, da kann er sogar dieses stärkste Glied unseres Leibes, nämlich die Zunge, verändern. Und dazu möchte ich Gottes Wort Raum geben, dass es uns hilft, mit unserer Zunge umzugehen. Und da möchte ich schon auf einen ganz banalen Umstand hinweisen, Gerade in unseren engsten Beziehungen, in der Ehe, in der Familie, da haben wir normalerweise weniger Regeln, weniger oder gar keine Regeln für den Umgang miteinander als sonst wo. Gerade was den Umgang mit Worten betrifft. In der Öffentlichkeit, in Geschäften, am Arbeitsplatz, da gibt es bestimmte Regeln, wie man sich zu verhalten hat, auch hier in der Gemeinde. Dass man eine gewisse Achtung voreinander wahrt, dass man überlegt, was man sagt und wie. Aber zu Hause, da reden wir oft einfach gedankenlos drauflos, grad raus. Wir fahren uns gegenseitig über den Mund, lassen uns nicht ausreden, halten uns in der Wortwahl nicht unter Kontrolle. Oder ganz simpel, der andere ist gerade im Moment mit einer Sache beschäftigt. Ich will ihm was sagen, will ihm was erzählen. Du, ich will dir was sagen. Und der muss sofort abbrechen und mir zuhören. Und ich habe das Gefühl, ich fange einfach an zu reden, und dann habe ich das Eindruck, der hört mir gar nicht zu. Aber das ist meine Schuld. Ich habe ihm gar nicht die Chance gegeben, die Sache, mit der er gerade zu Gange ist, wenigstens so weit zu Ende zu bringen, dass er es mal unterbrechen kann. Dass er mal absitzen kann. Und ich denke, der hört mir nicht zu. Gerade zu Hause. Mit den Menschen, mit denen wir am vertrautesten sind, muss uns bewusst sein, Worte haben Wirkung. Sie verändern das Leben. Und dass wir da Obacht geben. Und vielleicht würde es sich lohnen, dass Sie mal in Ruhe, als Eheleute oder in der Familie, in einer friedlichen Atmosphäre, mal bei einer Tasse Tee, über Ihre Gesprächskultur zu Hause sich einmal unterhalten. Über Ihr Gesprächsverhalten, mal gemeinsam überlegen, was könnten wir verbessern? Würde es sich lohnen? Ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich nach Hause komme, meine Frau und ich, wir sind beides Menschen, die das Herz auf der Zunge tragen und möchten gerne erzählen, was los war den Tag über. Und dann haben wir immer beide angefangen und jeweils, wenn beim anderen eine Lücke war, ist man reingesprungen und hat dann was von sich erzählt. Und war nicht so ganz glücklich. Und dann irgendwann dachte ich, ich glaube, mir fällt es noch ein bisschen leichter, das, was mir auf dem Herzen liegt, zurückzuhalten, und ich lasse erstmal meine Frau erzählen, was sie so auf dem Herzen hat und was sie erlebt hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn meine Frau das so erzählen konnte, was ihr auf dem Herzen lag, dann konnte sie mir ganz anders zuhören, wirklich mit einer echten Offenheit und einem echten Interesse. Und das war einfach so eine Spielregel, die sich eingespielt hat, dass ich wusste, okay, auch wenn mein Herz voll ist und ich das ausschütten möchte, jetzt höre ich erstmal, was hat sie zu erzählen, und dann kann ich nachher meine Dinge erzählen und die Kommunikation funktioniert wunderbar. Also einfach überlegen Sie mal solche Dinge, besprechen Sie da das mal in Ruhe miteinander, finden sich vielleicht ganz einfache, schlichte Regeln, das muss kein Katalog sein von 25.000 Worten zum Karamellbonbon, ein paar wenige Dinge vielleicht, die man einander mal mitteilen kann, und die Kommunikation verbessert sich und dadurch kann vieles besser laufen im Umgang miteinander. Worte, die das Leben verändern. Allgemein reden wir viel vom negativen Reden, vom Kritisieren und auch bei den Anspielen waren das meiste negative Beispiele. Wie oft haben wir das Becken schlagen gehört und wie oft haben wir gehört, diesen schönen Ton, war ganz selten, zweimal. Und so sind wir alle meistens schneller dabei und wissen schnell, was an Kritischem zu sagen ist. Und deswegen will ich mal anfangen bei dem, was wir einander Gutes sagen können. Das haben wir nämlich oft gar nicht so schnell zur Hand. Doch da, Gottes Wort ganz praktisch, Epheser 4. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist. Was erbaut, was aufbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, schreibt Paulus. Sprecht das miteinander, was gut ist, was erbaut, was den anderen aufbaut, ermutigt. Ich sagte schon, was wir dem anderen Gutes, Ermutiges sagen können, das haben wir oft nicht so schnell parat. Da muss man richtig überlegen, vielleicht auch mal länger überlegen. Aber es ist doch so, für das, was uns wichtig ist, dafür haben wir auch Zeit, oder? Oder nehmen wir uns die Zeit? Sind bereit, Opfer dafür zu bringen? Wenden wir das mal an, auch für unser Reden. Wenn mir ein Mensch wichtig ist, dann bin ich auch bereit dafür, Opfer für ihn zu bringen. Und zwar ein ganz schlichtes, aber wichtiges Opfer, nämlich ein Opfer an Zeit. Und zwar, dass ich einmal Zeit opfere, mich hinsetze und in Ruhe überlege, was kann ich denn dem anderen Gutes, Ermutigendes sagen. Dass ich da mal ein Opfer an Zeit bringe und mich mal hinsetze und überlege, was kann ich meiner Frau oder meinen Kindern oder Arbeitskollegen vielleicht, was kann ich dem wirklich Gutes, Positives sagen? Und die besten Gedanken, die kommen, wenn ich für den anderen bete, wenn ich Gott danke für den anderen Menschen. Und in dem Zusammenhang wieder auch einen praktischen Vorschlag, wenn ein Geburtstag eines lieben Menschen naht oder Weihnachten, das ist allerdings noch viel zu weit weg, wäre schön, es würde schon eher passieren, wenn wir es eher praktizieren würden, vielleicht auch einfach ganz ohne einen besonderen Anlass, dann wirkt es noch mehr, ist es noch mehr etwas Besonderes, überlegen, womit kann ich dem anderen eine Freude machen? Das ist ja immer so ein Gedanke, der uns beschäftigt. Womit kann ich dem anderen Freude machen? Was kann ich ihm schenken? Das hat er schon, das hat er schon, das hat er schon. Und dann eine Idee. Setzen Sie sich mal hin, überlegen Sie, was Sie gut am anderen finden und schreiben Sie das in einem Brief. Und diesen Brief dann zu diesem Anlass oder eben auch ohne Anlass dem anderen vorlesen und schenken. Schleifchen drum, Schokolädchen dazu. Ich bin überzeugt, das ist ein tolles Geschenk. Das hat einen ganz großen Wert, den anderen ermutigen mit dem, was ich sehe, was Gott dem anderen geschenkt hat und wo er ein Segen ist. Das war einmal ein Geburtstagsgeschenk auch an meine Frau, schon ein paar Jahre her, und sie kann sich heute noch daran erinnern. War nicht das Letzte, was ich ihr Positives gesagt habe, aber da habe ich es eben mal ganz besonders gemacht zum Geburtstag. Worte, die das Leben verändern. Auch zwischendurch mal bewusst darauf achten, Gelegenheiten bewusst suchen, wo ich dem anderen was Ermutigendes sagen kann. Viele von uns sind es gewohnt, Zettel zu schreiben, Einkaufszettel, alles Mögliche schreibe ich mir auf, dass ich es nicht vergesse. Warum nicht auch mal sich notieren, wenn mir was Ermutigendes einfällt im Blick auf den anderen? Das mir aufschreiben. Und es dann bei Gelegenheit dem anderen zu sagen, dass ich auch so etwas nicht vergesse. Wenn wir vergessen, was muss ich jetzt alles mitbringen, vom Obi oder vom Aldi oder wo es war, das schreiben wir uns auf. Wenn uns was einfällt, was ich dem anderen ermutige sagen kann, auch das kann passieren, dass wir es so schnell vergessen. Warum das nicht auch notieren? Wenn Ihnen dann zugleich auch was in den Sinn kommt, wo Sie dem anderen auch was Kritisches sagen müssten, einen korrigierenden Hinweis, dann eine Empfehlung, sagen Sie das nicht gleich dazu, wenn Sie was Ermutigendes sagen. Das macht die Ermutigung futsch. Gehen Sie von sich selber aus, kann so viel Positives gesagt worden sein, kommt ein Negatives durch das andere, alles wie weggeblasen. Wenn Sie also meinen, da wäre auch was Kritisches zu sagen, dann tun Sie das, aber wenn möglich einen Tag oder wenigstens ein paar Stunden später. Dann bleibt die Ermutigung als Ermutigung auch stehen, damit es nicht gleich wieder vom Negativen überlagert wird. Was anderes ist, wenn ich wirklich das Anliegen habe und sehe, wir müssen über eine kritische Sache sprechen, und wenn ich dann zunächst auch etwas Positives nenne, damit auch deutlich wird, ich will dich jetzt nicht einfach fix und fertig machen und ich sehe nur was Negatives in dir. Das sehen wir auch in der Heiligen Schrift. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, da steht auch immer am Anfang ein Lob. Jesus sagt ein Lob zu diesen einzelnen Gemeinden der Sendschreiben, auch wenn er dann anschließend etwas auszusetzen hat. Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, haben wir gehört aus dem Epheserbrief, damit es Segen bringe denen, die es hören. Den anderen zu ermutigen ist gerade auch dann wichtig, wo der andere mir etwas erzählt, was ihm schwer ist, wo er sich Sorgen macht. Da kommt es nämlich unheimlich darauf an, wie reagiere ich darauf, wenn der andere etwas erzählt, hat ihm vielleicht unheimlich viel Mühe gemacht. Ja? wenn das aufeinander trifft, Masse auf Einzelne, was wir am Schluss unserer Szene gesehen haben. Und da ist jemand absolut wortkarg. Und jetzt schafft er es, etwas zu erzählen, was ihm Not macht. Dann kommt unheimlich viel darauf an, wie reagiere ich jetzt darauf, was der andere erzählt. Sage ich, ach so ein Quatsch, dass du dir da Sorgen drüber machst. Also darüber braucht man sich doch wirklich nicht den Kopf zu brechen. Dann fühlt sich der andere nicht ernst genommen. Und dann können Sie davon ausgehen, der überlegt sich gut, ob er das zweite Mal was erzählt. Wenn der andere das überhaupt nicht versteht und mich nicht ernst nimmt, behalte ich das halt für mich selbst. Also ganz wichtig, wenn mir der andere etwas erzählt, was ihn innerlich bewegt und vielleicht ihm auch schwerfällt und er vielleicht auch von einer Schwäche, von einer Angst erzählt, dass ich mich bemühe, so darauf zu reagieren, dass der andere spürt, ich nehme ihn ernst. Dass ich vielleicht auch nochmal zurückfrage, du, was macht dir denn Sorgen? Und dass ich dann auch andere Dinge im Gespräch anführen kann, die ihm den Blick weiten können. Das heißt ja nicht, dass ich zu allem einfach nur sagen muss, ah, das ist toll und das ist wunderbar und das ist gut so und so weiter. Aber dass ich zuerst einmal den anderen ernst nehme und ihn ermutige, wenn du dich öffnest, dann nehme ich das auch positiv auf. Und dass ich dann versuchen kann, mit ihm gemeinsam, und jetzt lass uns doch das Licht Gottes dort hinein scheinen, das Wort Gottes. Was könnten wir von Gott her, wie könnten wir von Gott her diese Situation sehen? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und so können auch die rechten Worte beim Zuhören das Leben des anderen verändern. Ihn ermutigen, sich das von der Seele zu reden, was ihn bedrückt. Worte, die das Leben verändern. Dazu gehört auch, das schreibt Paulus auch hier in Epheser 4, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Dem anderen die Wahrheit sagen, aber in Liebe. Mit dem anderen in Liebe umgehen, aber die Wahrheit sagen, wahrhaftig sein. Beides gehört zusammen. Keine Wahrheit ohne Liebe, keine Liebe ohne Wahrheit. Wenn ich dem anderen eine Kritik sagen will, einen korrigierenden Hinweis, dann lassen Sie uns überlegen, was will ich denn erreichen? Will ich erreichen, dass ich ihm jetzt mal eine reinwürge, ihm mal sage, wo es lang geht? Und ich mal so richtig ein Ventil habe für das, was da kocht in mir? Oder habe ich das Anliegen, ich will ihm einen Hinweis geben, damit er ein Verhalten, das schwierig ist, verändert? Da habe ich doch das Ziel, es soll bei ihm ankommen und er soll es annehmen und beherzigen, oder? Und dazu ist wichtig, dass ich jetzt auch so rüberbringe, so sage, dass der andere es auch annehmen kann, dass er es auch zu Herzen nehmen kann, sich korrigieren lässt und nicht in eine Verteidigungsstellung geht. Wenn das, jemand hat es mal so gesagt, ich muss dem anderen die Wahrheit nicht wie einen nassen Waschlappen um die Ohren hauen, sondern wie einen Mantel hinhalten, in den er reinschlüpfen kann. Dass ich mir wirklich darüber überlege, wenn ich möchte, das soll beim anderen ankommen, dass er ernsthaft darüber nachdenkt, vielleicht ist da echt was dran, was der mir sagt. Und ich sollte das ernsthaft überlegen, ob es nicht gut wäre, das zu beherzigen. Dass ich das so auch rüberbringe, dem anderen den Mantel hinhalte zum Reinschlüpfen. Da können wir von uns ausgehen. Wie möchte ich, dass mir konstruktive Kritik entgegengebracht wird? Und das sagt Jesus, ja auch die goldene Regel, so wie ihr von anderen Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr sie auch, Matthäus 7. Also das Bedenken. Sprüche 15 sagt, gelinde Antwort wendet den Zorn ab, aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Also selbst da, wo ich was meine, was Kritisches sagen zu müssen, Korrigierendes, dass ich es mit einer für den anderen positiven Ausrichtung vorbringe. Zur Wahrheit und der Liebe gehört auch Folgendes. Etwas, glaube ich, was ganz oft bei uns passiert. Nämlich, ich habe ein bestimmtes Bild vom anderen. Ich denke mir, was der andere denkt. Besonders denke ich mir, was der andere über mich denkt. Und ich nehme das schon für eine Tatsache Und entsprechend reagiere ich da drauf. Ich bin überzeugt, dass ich weiß, was du denkst, und entsprechend reagiere ich. Aber in Wirklichkeit ist es so, ich denke mir nur, was der andere denkt. Ich mache mir selbst ein Bild von dem, was da wohl in ihm vor sich geht. Und an diesem Bild, was ich vom anderen habe, richte ich aber mein Verhalten aus. Und da kann es granatenmäßige Missverständnisse geben. Denn entsprechend meinem Bild interpretiere ich das alles, was der andere sagt, und ich selektiere, wähle aus. Andere Sachen höre ich nicht und sehe ich nicht. Ich habe ein bestimmtes Bild und alles, was in das Bild passt, das picke ich mir raus, baue es rein und alles andere nehme ich nicht wahr. Beispiel. Wir als Eheleute haben ausgemacht, Samstag früh möglichst bald einen Großeinkauf zusammen zu machen. Am Freitagabend waren wir auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und es ist spät geworden. Später geworden als geplant. Am Samstagmorgen habe ich Mühe, aus dem Bett zu kommen. Meine Frau ist längst auf. Bei uns ist es in Wirklichkeit meistens andersrum, aber spielt jetzt keine Rolle. Und bei mir, mal angenommen, bei mir läuft jetzt der Gedanke mit, der andere, meine Frau, ist jetzt ungeduldig und ärgert sich. Haben wir doch gestern ausgemacht, wir fahren zeitig zum Großeinkauf in die Stadt und ich höre, wie sie in der Küche mit dem Geschirr klappert. Klar, das ist jetzt der Wecker, die klappert mich wach. Wann kommt der endlich aus den Federn, dass wir in die Gänge kommen? Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht ist es nur so, dass meine Frau sagt, ja klar, ich verstehe das, gestern Abend spät geworden und er hat eine stressige Woche gehabt. Ich nutze nur die Zeit, sonst muss ich nach dem Einkauf die Küche, Spülmaschine ausräumen, dann mache ich es halt vorher. Ich nutze nur die Zeit und ich denke, die ist sauer auf mich und kleppert mich jetzt aus dem Bett. So kann man sich täuschen. Und ist nicht so, so läuft es doch ständig immer wieder bei uns ab. Und das alles orientiert daran, aufgebaut darauf, ich denke, was der andere denkt und ich denke es nur, sondern ich meine es zu wissen. Und darauf baue ich mein Verhalten auf. Hier wichtig, diese Ermahnung legt die Lüge ab, auch redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Offen miteinander sprechen. Auch wenn ich denke, der andere denkt jetzt was Bestimmtes, dass ich das mal ausspreche und sage, du, ich glaube, du denkst es. Und mal fragen, stimmt es? Denkst du das? Geht es in dir vor? In Liebe miteinander offen reden. Und da kann sich vieles klären. Viele Missverständnisse können sich auflösen. Oder aber eine Bestätigung, ja, hast recht, das ist wirklich ein Problem. Aber dann weiß ich es, dann ist es klar. Und da ermutigt uns Gottes Wort. Wir sind Glieder an einem Leib Christi. Dann können wir auch offen miteinander reden, in Liebe, in Achtung und Wertschätzung. Sag mir, was in dir vorgeht. Geht das und das in dir vor? Stimmt es wirklich oder bin ich da ganz falsch? Also ich selber erlebe das immer wieder, dass ich ganz bestimmte Gedanken habe und dann im Gespräch merke ich, lag völlig daneben. Hab mir Sorgen gemacht und so weiter. Das war gar nicht nötig. War gar kein Problem beim anderen. Oder aber, okay, da war tatsächlich was. Oder vielleicht eine andere Stelle, die ihm wehgetan hat. Und dann konnte man es klären. Miteinander die Wahrheit in Liebe reden. Dazu gehört auch, dass ich überlege, ich muss eine Sache ansprechen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Zum Beispiel stressige Situation, morgens, Kinder schauen, dass die rechtzeitig in die Schule kommen, dass auch Pausenbrot dabei ist und nichts vergessen ist, Hausaufgabenheft und der Turnbeutel für heute und so weiter und großer Stress und dass die Kinder auch rechtzeitig zum Bus kommen. Und dann zwischendurch, wenn ich dann zu meiner Frau sage, du gestern, das war blöd, dass du das gesagt hast. Aber naja, da können wir jetzt nicht drüber reden, ich muss jetzt fort zur Arbeit, steige ins Auto und fahre weg. War das der richtige Zeitpunkt? Meine Frau grübelt den ganzen Tag, was meint er jetzt und was war das? Und was geht da in ihm vor? Aber im Moment geschwind lag mir das auf dem Herzen und ich meinte, ich muss es loswerden. Zur Liebe gehört auch dazu, dass ich frage und überlege und bete, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ist jetzt auch der Freiraum dazu da, das auch auszusprechen und auszudiskutieren? Wenn nicht, dann schlucke ich es jetzt lieber runter und warte auf die passende Gelegenheit. In engem Zusammenhang damit sagt Paulus auch da in Epheser 4, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Das muss man da auch sagen. Wenn es zu einem Konflikt kam, dann ist es wichtig, das auch nicht anstehen zu lassen. Möglichst noch am gleichen Tag lösen. Bei den meisten ist die Tendenz, es ist unangenehm, es ist schwierig, okay, dann erst einmal nicht und erst einmal später und so weiter. Aber die Gefahr ist, je weiter wir es aufschieben, umso größer bauscht sich die Sache auf. Umso mehr wird es angereichert, diese radioaktiven Gedanken schaukeln sich immer mehr hoch, man baut noch das dazu und macht sich wieder seine Gedanken, was der andere denkt und so weiter. Möglichst bald es ansprechen. Möglichst noch am gleichen Tag lösen. Das ist der praktische Rat des Apostels Paulus. Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Und auch nicht Schweigen als Waffe benutzen. Als Rache. Ich lasse dich jetzt tappeln. Das ist nicht gemäß dem Wort Gottes. Dass ich denke, so dir gebe ich jetzt keinen Frieden. Ich merke, wie du drunter leidest. Jetzt musst du das mal ertragen. Das würge ich dir jetzt einmal rein. So ist unser Herz. Das ist nicht gut. Sondern bemühen, die Sache anzusprechen und zu klären. Kann allerdings sein, jetzt im Moment sind wir beide so erregt, dass es keinen Sinn hat, jetzt im Moment weiterzusprechen. Da fallen nur Worte, die uns beiden leid tun und es führt zu nichts. Aber dann sprechen wir ab, wir vertagen es geordnet. Lass uns morgen drüber sprechen. Im Moment hat es keinen Sinn, wir sind beide jetzt so verletzt und so auf 180, da kommt nichts Gutes bei raus. Lass es uns vertagen auf morgen. Und dann ist es auch eher möglich, einander um Vergebung zu bitten und einander die Vergebung auch zu gewähren. Und das ist ja das Tolle, wenn ich weiß, mir ist vergeben von Jesus Christus, und zwar viel, viel mehr, dann werde ich auch fähig, dem anderen zu vergeben. Vorhin hatte ich schon zitiert, kein faules Geschwätz komme aus eurem Mund. Und dazu auch nochmal eine Empfehlung, seien Sie vorsichtig mit Ironie. Meine persönliche Empfehlung, fahren Sie Ironie gegen Null. Auch darüber vielleicht unterhalten Sie sich mal und tauschen Sie sich mal aus, wie es dem anderen wirklich dabei geht, wenn so eine ironische Bemerkung kommt. Kannst du darüber lachen? Ist das schön? Ja, lustig. Oder, ja, du lachst, die anderen lachen. Aber auf meine Kosten. Schadenfreude. Das mal miteinander besprechen. Ob Ironie in ihrer Gesprächskultur miteinander, ob sie gut tut oder ob sie letztlich doch schadet und weh tut. Und was da witzelnderweise gesagt wird, da steckt ja doch etwas an Wahrheit drin und es ist aber auf eine ungute Weise, ist es letztlich doch rausgekommen. Haben Sie mal den Mut, miteinander sich auszutauschen, wenn bei Ihnen Ironie vorkommt im Umgang miteinander, mal ehrlich fragen, wie ist das für dich? Ich weiß es selber, ich hatte meinem ältesten Sohn gegenüber, als er noch, er ist jetzt 21 und weiß nicht mehr, wie alt er war, war vielleicht 7 oder 8, 10, weiß nicht mehr, habe ich immer mal ironische Bemerkungen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, das hat ihn verwirrt, er hat es nicht verstanden und es hat ihm wehgetan. Und dann habe ich wirklich darum gerungen, das abzustellen. Und das war gut so. War nicht einfach. Wenn das mal auch eingefahren ist und man hat dann so witzige Ideen, dann sich auf die Zunge zu beißen und das runterzuschlucken. Das musste ich lernen. Und bei der Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, ist die letzte Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Glaube und Selbstbeherrschung. Das fängt hier an, Selbstbeherrschung in der Zunge. Da ist so eine ironische, witzig, ironisch stichelnde Bemerkung auf der Zunge und die zu schaffen, runterzuschlucken, das ist ein Sieg. Aber dazu möchte Gottes Geist uns befähigen. Auch im Blick auf unsere Worte, auf unser Reden, beten, mit Gott drüber sprechen, gerade wenn es um schwierige Dinge geht. Für diesen Menschen beten, mit dem ich das Gespräch führen will. Wie ich schon sagte, das verändert meine Einstellung zum anderen, wenn ich ihn mit Gottes Augen sehe. Und für die Sache beten, um die es geht. Darum beten, Herr, schenk du eine gute Atmosphäre. Eine Atmosphäre der Akzeptanz, der Offenheit, der Liebe und wo man dann die Dinge auch ansprechen kann. Und oft habe ich es erlebt, wo ich so gezielt auch für eine Gesprächssituation gebetet habe, dass Gott sie vorbereitet hat und es war möglich, darüber zu sprechen in einer guten Weise. Und überhaupt darum beten, Herr, was soll ich überhaupt sagen? Und das, was ich sagen will, dann auch an Gottes Wort, an den Maßstäben des Wortes Gottes orientieren. Denn bei all dem, was ich gesagt habe, gilt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Auch ein Wort Jesu. Wovon das Herz voll ist, davon sprudelt dann der Mund über. Wenn mein Herz voller Groll ist und voller Bitterkeit, dann kommt die raus. Wenn mein Herz voller Liebe ist, die mir von Christus geschenkt worden ist, dann wird die rauszuhören sein. Dann kommt auch ein Wort der Kritik und der Korrektur anders heraus, wenn das Herz voller Liebe ist. Wichtig ist, dass die Worte von Herzen kommen, auch ermutigende Worte. Sonst sind sie geheuchelt und nur gespielt. Und da mir von Christus das Herz mit Ermutigung füllen lassen, darum beten. Und das ist wirklich das Allerwichtigste von dem, was ich heute Abend zu sagen habe. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und damit unser Mund übergeht von Worten, die das Leben anderer zum Guten verändern, muss es selbst voll davon sein. Das Herz füllen mit Gutem. Mit guten Worten, mit guten Gedanken, mit einer guten Gesinnung und einer guten Grundeinstellung. Und das kann nur einer. Nur der, der das Wort ist. Jesus Christus. Und dazu nur in Klammern, womit verbringen wir unsere Freizeit? Wie viel Zeit geben wir Jesus, unser Herz mit Gutem zu füllen? Oder was, mit was fülle ich meine Seele, wenn ich da vor der Glotze hocke? Überlegen Sie das mal. Mache ich mein Herz voll? Gebe ich Jesus die Möglichkeit, mein Herz zu füllen mit Gutem, damit auch es dann von Gutem überfließt? Demjenigen Raum geben, der selbst die Liebe ist und der die Wahrheit ist, Jesus Christus. Ihn in meinem Innersten ankommen lassen, den, der meinem Herzen mit Gutem füllt. Aus Liebe zu mir hat er die Herrlichkeit des Himmels verlassen, ist als Mensch auf diese Erde gekommen. Aus Liebe zu mir ist er in diesen bitteren Tod am Kreuz gegangen und von den Toten auferstanden. Dieser Jesus Christus, der soll in meinem Herzen, im Zentrum meines Lebens, da soll er mit seinem guten Wort ankommen. Und wenn der mir dann zusagt, dir sind deine Sünden vergeben, auch all deine deplatzierten Worte, mit denen du andere verletzt hast, wenn der mir sagt, du bist jetzt ein Kind Gottes für alle Zeit und Ewigkeit, du gehörst untrennbar zu mir und bist von mir geliebt, dann sind das Worte, die mein Leben verändern, tiefgreifend. Und je mehr mein Herz davon voll ist, desto mehr wird dann auch mein Mund übergehen mit Worten, die das Leben von anderen zum Guten verändern.